Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Griechenland rechnet mit rascher Milliardenhilfe von IWF und Euro-Staaten. Deutschland rechnet auch und debattiert. In Portugal haben heute Lokführer gestreikt, morgen werden es Busfahrer tun. Sie protestieren gegen den Lohnstopp als Sparmaßnahme der Regierung. Der Autobauer VW setzt noch mehr auf den chinesischen Markt. Er erhöht die Investitionen auf 6 Milliarden. Der Wetterdienst Meteo Schweiz verbessert sein Bodenmessnetz. 60 weitere Stationen werden aufgerüstet. Um 13 Uhr das Tagesgespräch mit Staatssekretär Peter Maurer. Der oberste Schweizer Diplomat über die Schweiz und ihre Eigenständigkeit in einer Welt, in der international alles zusammenrückt, verbunden und vernetzt ist. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Silvan Fischer.
In Deutschland wird heftig über die Nothilfe für Griechenland diskutiert. Ein Entscheid für deutsche Milliardenhilfe ist bis jetzt nicht in Sicht. Bundeskanzlerin Merkel will am Nachmittag vor den Medien eine Erklärung abgeben. Umstritten sind vor allem die Rahmenbedingungen, also wie man konkret vorgehen will, welche Bedingungen die Griechen erfüllen müssen und wie groß die finanzielle Hilfe schließlich sein soll. Finanzminister Wolfgang Schäuble bespricht diese Fragen zurzeit mit den Spitzenvertretern der deutschen Parteien im Bundestag. Und in Luxemburg tagen die EU-Außenminister. Bei der Ankunft der Minister zeigten sich Differenzen. Der italienische Vertreter Frattini sagte, er sei besorgt über die Härte, die Deutschland gegenüber Griechenland an den Tag lege. In Griechenland werden die Fährverbindungen bestreikt. Die Gewerkschaften protestieren gegen Pläne der Regierung, ausländischen Schiffen zu gestatten, ihre Kreuzfahrten vom Hafen Piräus aus zu beginnen. Die Seeleute befürchten, dass heimische Anbieter vom Markt verdrängt werden könnten. Sie verlangen, dass ein Teil der Besatzung aus griechischen Seeleuten besteht. In Portugal hat ein fünfstündiger Streik der Lokomotivführer den Berufsverkehr weitgehend lahmgelegt. Nur einer von vier Zügen fuhr. Morgen wollen die Busfahrer in den Streik treten, später die Postangestellten. Die Proteste richten sich gegen den Lohnstopp der portugiesischen Regierung, die damit und mit anderen Massnahmen die hohen Staatsschulden angehen will. In Süditalien hat die Polizei mehr als 30 Landwirte festgenommen, die Flüchtlinge ausgebeutet haben sollen. Zudem beschlagnahmte sie 20 Betriebe, wie italienische Medien berichten. In der Gegend von Rosarno an der Westküste sollen die festgenommenen Einwanderer, vor allem aus Afrika, unter übelsten Bedingungen angestellt und untergebracht haben. Im Januar protestierten etwa 2000 Tagelöhner und es kam zu schweren Ausschreitungen mit der Bevölkerung. In Katalonien haben separatistische Initianten in rund 200 Städten und Dörfern eine Volksbefragung durchgeführt über die Unabhängigkeit des spanischen Landesteils. Es gab bereits mehrere solcher Befragungen, die keine rechtliche Wirkung haben. Nur rund 20% der Wahlberechtigten gingen zur Urne. Von den Stimmenden sagten 92% Ja zu einer Ablösung Kataloniens von Spanien. Katalonien mit der Hauptstadt Barcelona ist mit 7 Millionen Einwohnern die wirtschaftlich stärkste Region Spaniens. In Jemen hat ein Selbstmordattentäter versucht, den britischen Botschafter umzubringen. Der Sprengstoffgürtel des jungen Mannes explodierte, bevor der Diplomat die Stelle mit dem Auto passierte. Der Terrorist starb. In Arizona haben erneut Demonstranten gegen das neue, umstrittene Einwanderungsgesetz des US-Bundesstaates protestiert. Mehrere tausend Personen lateinamerikanischer Abstammung marschierten durch Arizonas Hauptstadt Phoenix. Das neue Gesetz gibt den Polizisten in Arizona mehr Kompetenzen. Wenn sie vermuten, dass jemand illegal eingewandert ist, können sie die Person festnehmen und ihren Ausweis kontrollieren. In Arizona, das im Süden an Mexiko grenzt, leben rund 460'000 Einwanderer ohne Papiere. Die meisten stammen aus Mexiko oder Mittelamerika. US-Präsident Obama möchte eine nationale Regelung und kritisierte das Gesetz in Arizona ebenfalls. Der Autobauer Volkswagen sieht großes Potenzial im chinesischen Markt und stockt deshalb seine Investitionen dort auf. Vorgesehen sind Mehrausgaben von 1,6 Milliarden Euro und damit insgesamt 6 Milliarden, wie der Konzern mitteilt. Unter anderem sollen zwei neue Standorte aufgebaut werden. Zudem will VW in China neue Modelle und Technologien einführen. Der Konzern hatte zwischen Januar und März 60% mehr Autos als ein Jahr zuvor verkauft. Der Lausanner Medienkonzern Edipresse hat im vergangenen Jahr 32 Millionen Franken Verlust gemacht. Noch im Vorjahr hatte Edipresse einen ähnlich hohen Gewinn verzeichnet. Der Verlust sei auf Sonderkosten und Abschreibungen zurückzuführen, teilte der Konzern mit. Auch der Umsatz brach um 40% ein. Edipresse vereinbarte letztes Jahr mit der Zürcher Tamedia, ihr Schweizer Geschäft bis 2013 schrittweise zu verkaufen. Der nationale Wetterdienst Meteo Schweiz erweitert das Bodenmessnetz. Bis 2013 werden rund 60 weitere Stationen umgerüstet, um den höher gewordenen Ansprüchen zu genügen. Die Messungen müssen internationalen Standards genügen und auch der Klimabeobachtung dienen. Ein erster Ausbauschritt mit 70 Stationen ist beendet.
Dass Griechenland mit seinen Riesenschulden rasch Milliardenkredite bekommen soll, ist klar. Im Prinzip nicht, aber in Deutschland, wie die Debatte zeigt. Und weiter, der Kanton Neuenburg macht's wie ein Privatunternehmen. Er engagiert einen externen Finanzsanierer. Die Ungarn haben gewählt und haben jetzt praktisch eine Einparteienherrschaft. Die afghanischen Taliban wollen die Besserstellung von Frauen verhindern, auch mit Angriffen auf Schulmädchen. Die Italiener kennen über 300 Pasta-Varianten. Eine besondere kommt aus der einzigen Mafia-Hochburg Corleone. Und wie frei, wie souverän kann die Schweiz in einer Welt voll von politischen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten sein? Die Frage ist Stoff für Diskussionen im Europaforum Luzern und fürs Tagesgespräch mit Staatssekretär Peter Maurer. Er ist der oberste Diplomat der Schweiz. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, steht bei 6.805 Punkten, plus 0,6%. Der Euro wird zu 1.43,49 gehandelt und der Dollar zu 1.0766. Das Wetter. Im Flachland ist es am Nachmittag zeitweise sonnig. In den Alpen und im Süden gehen einige Schauer oder Gewitter nieder. Die Temperatur im Norden etwa 19, im Süden bis 25 Grad. Morgen Dienstag ist es im Flachland oft sonnig, bei etwa 20 Grad. Im Osten und im Süden gibt es Quellwolken und lokale Schauer. Am Mittwoch ist es überall sonnig bei 23 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Basel auf der A2 in Richtung Luzern Stau nach einem Unfall zwischen dem Schwarzwaldtunnel und der Verzweigung Hagnau.
Griechenlands Finanzminister ist zuversichtlich, dass das Hilfsprogramm von IWF und Europäischer Union für sein hochverschuldetes Land innert nützlicher Frist beschlossen wird. Innert nützlicher Frist hieße für ihn im Lauf dieser Woche. Er sei auch absolut überzeugt, dass alle Europartner dem Programm zustimmen würden. Allerdings ist in Deutschland, das mehr als 8 Milliarden bereitzustellen hätte, ein heftiger Streit über dieses Hilfspaket ausgebrochen, in dem auch gesagt wird, beschlossen sei überhaupt noch nichts und einen Blankoscheck aus Berlin könnten die Griechen nicht erwarten. Frage an Fritz Dinkelmann in Berlin, warum der Widerstand in Deutschland, anderer EU-Staaten scheinen da kulanter zu sein.
Also sicher einmal deswegen, weil Deutschland nun wieder einmal den Löwenanteil natürlich in diese Kasse einbezahlen soll. Es ist die Rede von 8,4 Milliarden Euro, was angesichts der völlig leeren Staatskasse natürlich äußerst belastend ist für Wolfgang Schäuble, den Finanzminister. Allerdings ist an dieser Stelle sicher auch zu bemerken, oder die Frage ist erlaubt, ob es wirklich klug war, dass der griechische Amtskollege sich da derart offensiv geäußert hat. Er ist im regelmäßigen Kontakt mit Wolfgang Schäuble und kennt die aktuelle politische Diskussion, also auch wie heikel das momentan ist.
Von SPD-Politikern kommt der Vorschlag, auch Private, also die Banken, am Engagement für Griechenland zu beteiligen. Wie kommt dieser Vorschlag an in der Diskussion?
Nun, der wurde von der SPD tatsächlich lanciert, nicht? Man hat gesagt, die Banken haben gezockt. Das hat Sigmar Gabriel so formuliert. Und er forderte eine Beteiligung der Banken an diesem finanziellen Engagement. Die Grünen haben sich mittlerweile dieser Forderung auch angeschlossen. Ob das nun auch bei der Union so sein wird, nicht undenkbar. Deswegen, weil sich auch in der Union, also bei CDU, CSU, mittlerweile Widerstand regt. Es gibt auch da mittlerweile viele, die sagen, es kann nicht sein, wenn wir über das nachdenken, was wir in Deutschland für Probleme zu meistern haben, dass wir da in dieser Situation einfach, wie Sie sagten, einfach einen Blankoscheck ausstellen, sondern da müssen Sicherheiten zuerst garantiert werden.
Zeichnet sich denn irgendwie ab, zu welcher Haltung die deutsche Regierung kommen könnte? Finanzminister Schäuble trifft sich ja heute mit den Vorsitzenden aller Fraktionen.
Die deutsche Regierung muss vor allem eine Haltung finden, die der Bevölkerung, die den Deutschen klar macht, warum die Regierung helfen muss. Denn daran kann es keinen Zweifel geben. Deutschland kann nicht einfach ausscheren. Deutschland muss Griechenland helfen, weil es eben nicht nur um Innenpolitik geht, sondern um den Euro. Und viele in Deutschland haben echte Sorge, dass dieser Euro auf dem Spiel steht.
Wie viel von der ganzen Debatte ist denn eigentlich Wahlkampf vor der wichtigen Wahl in Nordrhein-Westfalen, wenn ja der Entscheid im Prinzip gefallen ist, wie Sie sagen?
Ein großes Stück. Es geht aber auch um inhaltliche Differenzen. Guido Westerwelle hat dem Finanzminister, also Wolfgang Schäuble, vorgeworfen, er habe quasi versagt als Finanzminister in der Griechenlandfrage, weil er zu früh Zusagen gemacht habe. Aber die Liberalen sind unter massivem Druck, speziell jetzt mit Blick auf diese Wahl in Nordrhein-Westfalen. Sie haben den Bürgerinnen und Bürgern immer Steuersenkungen versprochen und sehen nun, dass nicht nur die Staatskassen leer sind, sondern dass sie noch leerer werden, dass sie nochmal belastet wird, diese Staatskasse mit über 8 Milliarden Euro. Das ist der Konflikt, das ist der Parteienstreit, aber es ist auch ein sachlicher innerhalb der Koalition der Schwarz-Gelben.
Sagt Fritz Dinkelmann in Berlin. Die sogenannten Schwellenländer Brasilien, China, Indien spielen im Welthandel eine immer wichtigere Rolle und sie wollen entsprechend mitreden können, wenn für die Weltwirtschaft die Weichen gestellt werden. Mehr Macht für die Schwellenländer heißt umgekehrt weniger Macht für weniger wichtige Industrieländer, zum Beispiel für die Schweiz. Bei der Weltbank haben die aufstrebenden Nationen am Wochenende mehr Macht erhalten. Für die Schweiz ändert sich damit noch nicht viel. Wenn das gleiche aber beim Währungsfonds, beim IWF passiert, dürfte sie es zu spüren bekommen. Maren Peters.
Hans-Rudolf Merz ist auf alles vorbereitet. Zur Frage, ob der Schweizer Sitz am IWF-Tisch in Gefahr sei, sagte der Finanzminister:
Augenblicklich ist es beim Währungsfonds keine Gefahr. Aber solche Dinge können sich rasch verändern.
Denn die heiße Phase der Verhandlungen beginnt gerade erst. Der Zeitdruck ist groß, denn schon im Januar 2011 soll im IWF die Machtverschiebung zugunsten der Entwicklungsländer abgeschlossen sein. Um den Zeitplan einzuhalten, müssten Beschlüsse schon im Oktober fallen, auf der Herbsttagung des IWF. In der Machtzentrale des Währungsfonds gibt es 24 Sitze, je einen pro Ländergruppe. An der Spitze einer dieser Gruppen steht die Schweiz. Sie führt eine bunte Koalition von Ländern an, darunter Aserbaidschan, Kirgisistan und Polen. Alle zusammen bringen es auf knapp 2,8% der Stimmrechte im Währungsfonds. Viele halten das angesichts der Größe der Schweiz für zu viel. Viele finden auch, dass die Europäer insgesamt zu viel Macht im IWF haben. Das weiß auch Hans-Rudolf Merz.
Wenn zum Beispiel verlangt wird, dass die Europäer die Anzahl Sitze herabsetzen müssen, und das könnte kommen, dann wird man uns natürlich, ob wir jetzt bei der Europäischen Union Mitglied sind oder nicht, als Europäer betrachten.
Dann würde der Schweizer Sitz bedenklich wackeln, weil sich dann neue Stimmrechtsgruppen in Europa zusammenfinden würden und Polen der Schweiz den Rücken kehren könnte. Doch so weit ist es noch nicht. Noch kämpft die Schweiz um ihren Platz am IWF-Tisch und überlegt sich Strategien, mit denen sie langfristig ihren Sitz absichern kann, wie Hans-Rudolf Merz betonte. Gemeint sind großzügige Geldzusagen an den IWF. Mehrere Milliarden Dollar hat die Schweiz bereits zugesagt. Mark Herkenrath von der Nichtregierungsorganisation Allianz Süd.
Man nimmt viel Geld in die Hand, um sich diesen Schweizer Sitz zu sichern. Ob die Strategie aufgeht oder nicht, das lässt sich im Moment nur schwer abschätzen.
Für die Schweiz steht viel auf dem Spiel. Da sie auch im Club der mächtigen G20-Länder nicht vertreten ist, hätte sie ohne IWF-Sitz kein Podium mehr, um international gehört zu werden. Dies in einer Zeit, wo viele wichtige Entscheidungen anstehen.
Die meisten Kantone hatten letztes Jahr ihre Finanzen im Griff. Anders Neuenburg. Der Kanton gehörte mit seinen roten Zahlen zu den Klassenletzten und die Aussichten sind nicht rosig. Nun macht Neuenburg einen Schritt, der selbst die kantonale Finanzdirektorenkonferenz erstaunt. Die Regierung holt einen externen Finanzsanierer ins Haus. Der Mann ist kein Unbekannter in der Romandie. Francis Randin hat bereits im Kanton Waadt Erfolge gefeiert als Haushaltssanierer, damals als Chef der Finanzverwaltung. Patrick Mühlhauser hat ihn getroffen.
Als Sanierer ist Francis Randin zumindest in einem Punkt speziell. Er verlangt für seine Arbeit bloß 100 Franken Stundenlohn. Neuenburg wolle sparen, es wäre deshalb unlogisch, wenn er mehr verlangen würde, lächelt der 62-Jährige.
Dire, on va payer quelqu'un très cher pour essayer de faire des économies. Ça serait alors le début d'un échec.
Francis Randin arbeitet relativ günstig und weiß, wie eine Kantonsverwaltung funktioniert. Er war Finanzchef des Kantons Waadt. Dank seiner Hilfe sank die Schuld im größten Westschweizer Kanton von 9 auf 3 Milliarden Franken. Er habe Opfer verlangt. In der Verwaltung seien die Löhne um 10% gesunken, sagt er.
Les revenus des employés de l'État de Vaud, toute la hiérarchie, c'est moins 10%. Hein?
Francis Randin erinnert sich, die Kehrtwende in der Waadt brachte eine Klausur der Gesamtregierung 2003. Wollt ihr ein Schrecken ohne Ende oder ein Ende mit Schrecken, habe er damals gefragt. Das Resultat ist bekannt, die Waadt hat sich fit getrimmt. Ähnliches erhofft sich nun auch der Kanton Neuenburg vom 62-Jährigen.
Moi, j'essaye d'être là comme un facilitateur, un médiateur et un apporteur d'idées.
Er verstehe sich als Mediator und Ideenbringer und er wolle dem Kanton Neuenburg seinen Stolz zurückgeben. Im 19. Jahrhundert gehörte Neuenburg nebst Basel und Genf zu den besten Steuerzahlern des Bundes.
Au 19e siècle, le canton de Neuchâtel était un des trois grands contributeurs de la Confédération après Bâle et Genève.
Die Wirtschafts- und Uhrenkrise hätten den Kanton in eine Art kollektive Depression geführt. Die Verschuldung ist mit 1,5 Milliarden Franken zwar nicht katastrophal, doch die Aussichten sind düster. Die Steuereinnahmen befinden sich auf einem historischen Tief. Neuenburg leiste sich immer noch den Luxus der guten Jahre, glaubt Francis Randin. Es gäbe beispielsweise zu viele Schulen und Spitäler für einen Kanton mit 170.000 Einwohnern.
Dans le domaine de la psychiatrie, c'est dans le domaine des écoles, où je crois que les distances ne sont pas géographiques, mais elles sont psychologiques.
Hier gelte es, psychologische Barrieren zu durchbrechen und gewisse Angebote zu zentralisieren.
Parce que les gens, qu'ils soient politiques ou autres, n'ont pas toujours conscience des chiffres.
Die Bevölkerung und die Politiker seien sich der Kosten nicht immer bewusst. Das kann man von Francis Randin nicht behaupten. Er ist in ärmlichen Verhältnissen im Waadtländer Hinterland aufgewachsen und hat sich vom Lehrling zum Bankdirektor bei der Kantonalbank emporgearbeitet. Viel Geld zu verdienen habe ihn jedoch nie interessiert. Und so wechselte er zum Staat.
C'est exact que j'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent, mais cela ne m'intéresse pas.
Er habe nicht um Boni betten wollen, erklärt der 62-Jährige und kritisiert die heutigen Banken, insbesondere UBS und CS. Diese hätten jegliches Maß verloren.
Les deux grandes banques, je crois qu'on peut les mettre les deux sur le même panier, ont perdu sens la mesure.
Francis Randin ist ein Vertreter des Waadtländer Freisinns. Er ist für einen starken Sozialstaat und für einen Staat, der Grenzen setzt, auch den Banken. Fragt sich, ob er seine eigene Grenze kennt. Der 62-Jährige hat einen Herzinfarkt nur knapp überlebt.
Tout en disant, c'est peut-être le coup de trop, hein? Ça je vous cacherai pas, j'ai aussi peur de cela.
Möglich, dass seine Arbeit das Fass zum Überlaufen bringe, sagt Francis Randin. Er fürchtet sich ein wenig davor. Doch fühle er sich noch fit genug, um den Kanton Neuenburg aus der Krise zu führen.
Musik. Die rechte Wende in Ungarn ist besiegelt. Nach 8 Jahren sozialistischer Regierung stehen der neue Ministerpräsident Viktor Orban und seine rechtskonservative Fidesz-Partei vor der Alleinherrschaft. Durch ihre Zweidrittelmehrheit im Parlament bekommt Ungarn nun zwar eine handlungsfähige Regierung, die dringend nötige Reformen zur Bewältigung der Wirtschaftskrise umsetzen kann. Diese Dominanz im ungarischen Parlament bedeutet aber auch, dass Fidesz künftig ohne Rücksicht auf andere politische Kräfte die Verfassung ändern kann. Das birgt Gefahren. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Wahlsieger Viktor Orban redete nicht lange um den heißen Brei. Klipp und klar sagte er, nach Jahren der sozialistischen Misswirtschaft sei die Ordnung im Land verloren gegangen. Zuallererst müsse sie jetzt wiederhergestellt werden.
Aztán mostanra Magyarország lassan ráeszmél, hogy szabadság nélkül a rend nem más, mint nyomasztó káosz.
Ohne Ordnung verkomme die Freiheit zum Chaos und das verursache letztlich nur Angst. Mit diesen Worten lässt Orban anklingen, dass er seine Vorstellungen von Recht und Ordnung umsetzen will. Die Stärkung der öffentlichen Sicherheit ist ihm ein zentrales Anliegen. Nun besitzt er die umfassende Machtfülle und es bestünden kaum Zweifel, dass er davon ausgiebig Gebrauch machen werde, sagt der Budapester Politologe Zoltán Kiszely.
Ich denke schon, dass es zu einer Regierung kommt, in welcher Autorität eine größere Rolle spielt.
Nun sage einer, was lang geht, und das fänden die Bürger nicht schlecht. Eine komfortable Mehrheit der Ungarinnen und Ungarn findet es gemäß Umfragen in Ordnung, dass Orban und seine rechtskonservative Fidesz nun mit allen Machtmitteln ausgestattet sind, um zu regieren. Denn nach Jahren des politischen Stillstands wollten die Leute jetzt Taten sehen, sagt der Schriftsteller Peter Nadasch. Sie hätten offensichtlich genug vom unfähigen Staat.
Der ungarische Staatsmacht seit 20 Jahren ist unglaublich schwach geworden, aus dem einfachen Grund, dass nach 2 Diktaturen die Menschen nicht einen starken Staat über sich wünschen. Aber diese Rechnung ist auch nicht aufgegangen.
Der Wunsch nach einer starken Hand berge aber die Gefahr, dass sich erneut ein autoritäres System anbahne, sagt Nadasch. Mit der Zweidrittelmehrheit hat Viktor Orban nun tatsächlich eine umfassende Exekutivgewalt. Eine solche Machtkonzentration ist einmalig in Europas Demokratien. Orban und seine Getreuen können nun Gesetze erlassen, die Verfassung ändern, die Medien regulieren, die Richter bestimmen. Das widerspreche der ursprünglichen Idee der Zweidrittelmehrheit, sagt die Politologin Cornelia Magyar.
The origin of the two-thirds in the constitution is that by yourself one political force cannot change the whole constitutional system.
Diese Hürde sei eingebaut worden, damit sich nicht bloß eine einzige politische Kraft an der Verfassung zu schaffen machen könne, sondern dass es eben einen Deal, eine Übereinkunft mit anderen brauche. Cornelia Magyar sieht in dieser sogenannten Supermehrheit für den Fidesz eher eine Gefahr, weil Orban versucht sein könnte, auch das politische System zu seinen Gunsten zu ändern, hin zu einem Präsidialsystem nach russischem Vorbild. Sie räumt aber ein, dass Orban seine Vollmachten auch clever nutzen könne, denn Ungarn stehe vor schweren Entscheidungen. Tatsächlich müssen Bildungs- und Gesundheitssystem dringend reformiert, die Staatsausgaben eingedämmt und der Arbeitsmarkt belebt werden. Ob Viktor Orban die anstehenden Herkulesaufgaben bewältigen kann, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur, wer jetzt die Verantwortung trägt, wenn etwas schief läuft.
Mehr als 80 Schulmädchen sind in den letzten Tagen in Nordafghanistan erkrankt, einige davon schwer. Vermutlich wurden sie Opfer von Gasangriffen der Taliban. Die Gotteskrieger sind strikt dagegen, dass Mädchen zur Schule gehen und sind zu allem bereit. Sie haben schon ganze Schulen zerstört und Schulmädchen mit Säure angegriffen. Damit ist in Afghanistan eine der wichtigsten Errungenschaften seit dem Ende der Taliban-Herrschaft in Gefahr, die Besserstellung von Frauen und Mädchen. Fredrik Steiger.
Auf einmal, so berichteten die afghanischen Mädchen, habe sich im Klassenzimmer Blumenduft verbreitet. Danach, sagt Sumaila, habe sie nichts mehr mitbekommen. Erst im Krankenhaus sei sie wieder aufgewacht. Ihre Klassenkameradinnen litten unter starkem Brechreiz, Kopfschmerzen und Schwindel. Die Vorfälle in der Provinz Kunduz sind nicht die ersten. Voriges Jahr ermittelte die Polizei in der Provinz Kapisa. Dort erkrankten plötzlich 90 Mädchen. Viele mussten hospitalisiert werden. Der Sprecher von Präsident Hamid Karzai spricht von terroristischen Akten. Die Taliban behaupten, andere militante Gruppen steckten hinter den Anschlägen. Tatsächlich fehlen bisher Beweise. Aktenkundig ist jedoch eine Häufung von Säureangriffen auf Schulmädchen. Vielen wurde die Haut verätzt. Besonders im Süden und Osten des Landes werden Lehrerinnen bedroht und gleich ganze Mädchenschulen zerstört. Nilab Mobares, die für die UNAMA, die UNO-Organisation für Afghanistan, arbeitet, meint:
La stratégie des talibans, par exemple, d'empêcher l'école pour les filles, c'est pas le souhait de la...
Es sei die Strategie der Taliban, die Mädchen am Schulbesuch zu hindern. Genauso wie sie das während ihrer brutalen Herrschaft von 1996 bis zu ihrer Vertreibung von der Macht 2001 taten. In diesen 5 Jahren besuchte kein afghanisches Mädchen eine Schule. Heute gilt in Afghanistan die obligatorische Schulpflicht für alle. Das entspreche, so Nilab Mobares, dem Willen einer Mehrheit der Bevölkerung. Doch in zunehmendem Maße würde das von radikalen Kräften sabotiert.
Le manque de sécurité pourrait empêcher les familles de laisser leurs filles aller à l'école.
Wenn der Schulbesuch nicht mehr sicher sei, weil Säure-, Gas- oder Sprengstoffangriffe auf Mädchenschulen drohten, schickten immer weniger Väter ihre Töchter zur Schule. Dabei galt bisher gerade die Besserstellung der afghanischen Frauen als eine der raren Erfolgsgeschichten in Afghanistan. Auf die Frage, wie denn der heikle Einsatz westlicher Truppen am Hindukusch überhaupt noch zu rechtfertigen sei, meinte neulich Peter MacKay, Kanadas Verteidigungsminister:
There have been significant improvements in Afghanistan. You have
Millionen von Kindern könnten heute zur Schule gehen, darunter auch Mädchen. Der britische Außenminister David Miliband präzisierte in einer Rede:
In 2001 only 1 million Afghan children attended school, all of them boys. This year we expect to see some.
Unter der Taliban-Herrschaft hätten in ganz Afghanistan bloß 1 Million Kinder die Schule besucht, ausschließlich Jungen. Jetzt seien es 7 Millionen, davon ein Drittel Mädchen. Doch diese Zahlen stagnieren inzwischen. Mancherorts, etwa in der Taliban-Hochburg Kandahar, sind sie gar rückläufig. Die vielleicht wichtigste Errungenschaft der westlichen Präsenz in Afghanistan ist also gefährdet. Es wird noch schwieriger, der Bevölkerung in den NATO-Staaten die Notwendigkeit zu vermitteln.
La pasta asciutta. In keinem Land der Welt gibt es eine so große Vielfalt an Teigwaren wie in Italien. Über 300 Varianten mit gegen 1000 unterschiedlichen Bezeichnungen soll es geben. Zur Vielfalt tragen auch kleine, weniger bekannte Pasta-Produzenten bei. An der ersten Messe dieser Kleinproduzenten in Bologna hat Massimo Agostinis einen Hersteller aus der einstigen sizilianischen Mafia-Hochburg Corleone getroffen. Dessen Passion für Pasta hat auch politische Seiten.
Das ist unsere neueste Pasta-Kreation. Wir nennen sie Sassolini, Steinchen, weil sie nur 3 mm lang sind. Und damit sie den Geschmack der Soße oder der Suppe besser annehmen, produzieren wir sie in S-Form. Dino Streva ist Besitzerin dritter Generation einer kleinen Pastafabrik, die es seit 1840 im sizilianischen Corleone gibt. Rund 1400 Päckchen auf 500 Gramm Pasta stellen Dino Streva, sein Sohn, seine Frau und 5 Angestellte jeden Tag her. Und zwar wie zu Großvaters Zeiten.
Pensi che da noi si fa tutto a mano.
Wir machen noch vieles von Hand, außer den Teig kneten und durch die Form pressen. Das machen Maschinen, die über 100 Jahre alt sind. Für Dino Streva ist Pasta machen eine Passion. Er kennt Dutzende von Geschichten, zum Beispiel, dass die Tagliatella diese gewellte Form hat, um an die einstigen Besetzer Italiens, die Franzosen, zu erinnern, die Hemden mit solchen wellenförmigen Verzierungen trugen. Oder eine Legende, wonach der Tagliolino von einem Pastakoch entworfen wurde, weil er beim Spähen durch Schlüsselloch den Bauchnabel der Göttin Venus sah und diesen im Tagliolino verewigte. Strevas Pasta hat aber noch eine andere Besonderheit. Für gewisse Pastatypen pressen wir den Teig durch eine Bronzeform. Das reißt die Oberfläche ganz leicht auf und lässt sie porös werden. Das ist gut, weil so der Geschmack der Soße oder der Suppe noch besser in die Pasta eindringen kann. Weil Dino Strevas Maschinen so alt sind, musste er weit suchen, um eine Gießerei zu finden, die noch in der Lage ist, solche Bronzestempel herzustellen. Schließlich fand er eine in der Lombardei, eine Glockengießerei. Streva erlebt gute Zeiten. Wie die ganze italienische Pasta-Branche boomt das Geschäft auch bei ihm. Er hat seinen Umsatz in 3 Jahren verdreifachen können. Er liefert auch in die Schweiz. Doch nicht immer waren die Zeiten so gut in Corleone. auch wenn Dino Streva nicht gern darüber spricht. Corleone war jahrzehntelang die Hochburg der sizilianischen Mafia Cosa Nostra. Das war nur Unglück für uns. Wir konnten keine unternehmerische Entscheidung treffen, ohne dass die sich eingemischt hätten. Das musst du dir einmal vorstellen. Heute, Gottlob, sind die nicht mehr so stark. Wir sehen sie nicht mehr, wir spüren sie nicht mehr. Das ist schon viel. Als Zeichen bezieht Dino Streva so viel wie möglich des benötigten Hartweizen von Libera. Libera ist eine kirchennahe Organisation, die von der Mafia konfiszierte landwirtschaftliche Betriebe führt. Und Dino Strevas Pasta wird von 5 Jungen produziert, die einst von Drogenhandel und der Mafia lebten. Im sizilianischen Code heißt das: Ich habe keine Angst mehr vor euch, der Cosa Nostra, der sizilianischen Mafia.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.